NDR1 Welle Nord. Zur Sache.
Gesundheitsschutz oder Körperverletzung? Die Rede ist vom Impfen. Kaum ein Thema bewegt und vor allem verunsichert junge Eltern so sehr wie das Impfen. Vergangene Woche wurden in Bad Segeberg 2 Schulen geschlossen, weil sich Kinder mit Masern infiziert hatten. Seitdem wird auch bei uns in Schleswig-Holstein sehr, sehr lebhaft über eine Impfpflicht diskutiert. Was macht Masern und andere klassische Kinderkrankheiten so gefährlich? Und welche Risiken gibt es beim Impfen? Sind wirklich alle Impfungen sinnvoll? Darüber wollen wir heute in Zur Sache diskutieren. Und wie immer dürfen Sie sich auch gerne an unserer Sendung beteiligen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an zursache@wellenord.de oder rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 08000 96 66 66. Dies kostenfrei auch vom Handy. Ich bin Rebecca Mehrholz und ich wünsche uns allen eine spannende und informative Sendung. Einlasskontrollen vergangene Woche an 2 Schulen in Bad Segeberg. Der Grund: An den Schulen hatte sich jeweils ein Kind mit Masern infiziert. Zum Unterricht durfte dann nur, wer eine gültige Impfung nachweisen konnte. Das ist eine ganz schön krasse Maßnahme, die Diskussion um eine Impfpflicht ganz neu entfacht hat. Das ist ein sehr kontroverses und vor allem auch ein wirklich emotional diskutiertes Thema. Und genau über dieses Thema wollen wir heute Abend hier in der Sendung Zur Sache sprechen. Und dazu begrüße ich wie immer meine Gäste im Studio. Zum einen den Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Uni, Professor Dr. Med. Helmut Fikentscher. Schönen guten Abend. Schön, guten dass Abend. Sie da sind. Und Dr. Boris Friege vom Kreisgesundheitsamt in Segeberg. Hallo, schön, dass Sie da sind. Abend. Ich hätte auch total gerne in dieser Runde einen ausgewiesenen Impfgegner gehabt, um das Thema ausführlich und von allen Seiten zu diskutieren. Aber wir haben uns da redlich bemüht. Wir haben von prominenten Impfgegnern in Schleswig-Holstein leider entweder gar keine Rückmeldungen oder Absagen bekommen. Also aus dieser Fraktion heute leider niemand im Studio. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie beide da sind. Herr Friege, zuerst an Sie die Frage. In Schleswig-Holstein gab es jetzt bei Ihnen 2 Masernfälle. Es gab aber auch schon einen anderen Masernfall in Schleswig-Holstein. Da hat man nicht von so drastischen Maßnahmen gehört. Warum haben Sie sich zu diesen Schulschließungen und hinterher zu den Einlasskontrollen entschieden?
Wir müssen bei unseren Maßnahmen besonderen Augenmerk legen, zum Beispiel auf sensible Berufe, zum Beispiel Gesundheitsberufe, Hebammen, Krankenschwestern, Ärzte. Oder Bezug zu sogenannten Gemeinschaftseinrichtungen, das sind Schulen und Kindertagesstätten. Und das bedeutet, dass wir nicht bei jedem gemeldeten und auch gesicherten Masernfall öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ergreifen müssen oder von der Öffentlichkeit oder den Medien beachtete.
Also das heißt, wenn das jetzt, sag ich mal, ein Erwachsener wäre, der in einem Büro arbeitet, dann würden wir wahrscheinlich davon gar nichts mitbekommen.
Ganz genau.
Aber dieses Mal hat es sich um Kinder gehandelt, die eben zur Schule gehen und deswegen lief es quasi so groß.
So war es und der Sachverhalt ist etwa folgender. Masern, Erkrankungen, auch im ansteckungsfähigen Bereich, sind nicht unbedingt sichtbar. Und wenn jemand in diesem ansteckungsfähigen Stadium eine Gemeinschaftseinrichtung wie Schule oder Kindertagesstätte betritt, kann er Folgefälle verursachen. Und um solche Infektketten, also das Überspringen von erkrankter Person zu einer masernempfänglichen Person und zu weiteren masernempfänglichen Personen, das müssen wir im Gesundheitsamt verhindern, denn das ist unsere Aufgabe als in diesem Fall Gefahrenabwehrbehörde.
Wie ist das Ganze denn dann abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist so, dass uns glücklicherweise die Inkubationszeit bei Masern einen gewissen einen Zeitvorsprung manchmal gibt. Das war auch dieses Mal der Fall. Und das haben wir genutzt, um mit der Schule Kontakt aufzunehmen und die Maßnahme auch anzukündigen. Und haben dann zu einem terminierten Zeitpunkt die masernempfänglichen Personen versucht herauszubekommen, indem wir Impfpasskontrollen am Schuleingang veranstaltet haben.
Muss man denn trotzdem jetzt noch mit weiteren Masernfällen rechnen? Oder war das so frühzeitig, dass da jetzt niemand mehr gefährdet ist?
Bei so einer hochansteckenden Erkrankung wie Masern, die praktisch bei masernempfänglichen Personen immer ausbricht, müssen wir immer mit Folgefällen rechnen. Und wir sind in gewisser Weise darin auch geübt, denn 2014 hatten wir im Kreis Segeberg ja einen mehrmonatigen Masernausbruch und wissen nur zu gut, wie lange sich das ziehen kann.
Also das heißt, Sie sind vorbereitet, falls jetzt noch Folgefälle kommen. Herr Fikenscher, ist das jetzt irgendwie Kanonen auf Spatzen schießen, diese Schulschließungen und die Einlasskontrollen, oder ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt gewesen?
Der Hintergrund ist ja, dass die Masern nicht eine harmlose Kinderkrankheit sind, die man so einfach wegstecken kann, sondern dass ein relevanter Anteil der Infizierten entweder gleich oder später eine schwere Erkrankung entwickeln kann, nämlich eine Enzephalitis, eine Gehirnentzündung. Und das kann man den Kleinen wirklich nicht gönnen, ganz abgesehen davon, dass man es auch Erwachsenen nicht gönnen sollte.
Also aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
Unbedingt notwendig.
Wir haben dazu eine Mail bekommen von Karl-Heinz Nelles aus Flensburg. Er schreibt, wer steckt denn da wirklich hinter? Es ist doch eher untypisch, dass eine Schule gesperrt wird wegen einem Masernfall, oder will sich eine politische Partei profilieren, der Herr Spahn vielleicht. Das heißt, Herr Fikenscher, ist das tatsächlich unüblich oder ist es eigentlich die gängige Praxis, so zu handeln?
Das ist die gültige aktuelle Rechtslage, und es ist einfach schon deshalb notwendig, weil ja Leute, die an Masern erkranken, auch schon vorher ansteckend waren und man sonst eben leichten Zustand erreichen könnte, wie er jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel in Berlin, zum Beispiel auch im Ruhrgebiet eingetreten ist, wo man entsprechende Ausbrüche nicht mehr so leicht in den Griff gekriegt hat und wo zum Teil dann bundesweit Erkrankungszahlen bis zu mehr als 2000 pro Jahr beobachtet wurden. Und das wäre eine Gefährdung für die Bevölkerung in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und wir versuchen ja außerdem, die Masern weltweit zu eliminieren. Große Fortschritte gibt es da schon. Ganz Amerika gilt masernfrei, obwohl es da auch einzelne importierte Erkrankungen noch gibt. Aber wenn Amerika es insgesamt schon geschafft hat, Europa schon in vieler Hinsicht große Fortschritte gemacht hat, müssen wir natürlich unbedingt weiter heftig dran arbeiten, dass wir weitere Schritte vorankommen und hoffentlich die Masern auch mal loskriegen.
Warum die Masern so gefährlich sind und warum man früher gesagt hat, das ist nur eine harmlose Kinderkrankheit, sprechen wir gleich drüber hier zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Service aktuell mit einer Gefahrenmeldung für alle Autofahrer. Vorsicht bitte auf der A21, Bargteheide Richtung Kiel, zwischen Wahlstedt und Dahldorf. Da steht ein defektes Fahrzeug. Ja, das sind zwei Ideologien, die da aufeinander prallen. Auf der einen Seite predigen Schulmediziner fast mantraartig, dass es keine Alternativen zum Impfen gibt, und verteidigen vehement die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Und dann sind die Impfgegner der Meinung, dass den Neugeborenen durch Impfungen ein großer Schaden zugefügt wird. Das ist kein Wunder, dass da bei uns im Internet auch eine entsprechend heftige Debatte über das Thema entbrannt ist, was richtig und was falsch ist. Die Meinungen, die fasst mein Kollege Michael Frömter mal zusammen.
Armin Gassen argumentiert, da wo es Impfpflicht gibt, werden über viermal so viele Masernfälle wie in Deutschland registriert. Und da fordern Politiker eine Impfpflicht. Die Masernimpfpflicht wurde in Frankreich 2018 eingeführt. Im Jahre 2017 gab es 519 Masernfälle, seit Einführung der Impfpflicht in Frankreich 2913 Fälle. So viel dazu. Ganz anders sieht es die Französin Isichin. In Deutschland ist die Impfpflicht ein Riesenthema. Ich kann nicht verstehen, warum. Hier bei mir in Frankreich gibt es eine Impfpflicht gegen 11 Krankheiten und keiner regt sich auf. Karin Neumann schreibt, mein Sohn wurde 1976 mit 3 Jahren im Kindergarten mit Mumps angesteckt, woraus sich eine Gehirnhautentzündung entwickelte. Wochenlang lag er auf einer Isolierstation mit Besuchsverbot für uns Eltern. Mit ungewissen Spätfolgen wurde er nach 5 Wochen aus der Klinik entlassen. Hätte es damals entsprechende Impfungen gegeben, hätten wir uns viel Leid und Ungewissheit erspart. Jörg Günther appelliert an die soziale Verantwortung jedes Einzelnen. Eine Impfpflicht, liebe Impfgegner, hat nichts, aber auch gar nichts mit einem Eingriff in freiheitliche Rechte zu tun. Aber wenn Menschen in einer Gesellschaft, also mit anderen Menschen, zusammenleben wollen, dann ist es verdammt nochmal ihre Pflicht, dieses Zusammenleben so gut wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört, mit einer einfachen Impfung eine Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.
Ja, da steht man dann da als Eltern, hat die verschiedenen Meinungen gehört und man wünscht sich eigentlich nur eins, eine sachliche, fundierte und vor allem eine neutrale Information. Und genau die sind beim Thema Impfen ganz schön schwer zu finden. Herr Fikenscher, warum wird in Deutschland so emotional über dieses Thema gestritten?
Ist mir eigentlich auch nicht so richtig verständlich, aber immerhin gibt es in Deutschland zwei unterschiedliche Traditionen, die drüber sind, zusammenzuwachsen. Auf der einen Seite im Westen das schon lange gültige Grundgesetz, was eben persönliche Freiheiten vorsieht, während das in der DDR eben traditionell völlig konträr konstruiert war. Und immerhin ist in den neuen Bundesländern eine sehr hohe Impfdisziplin übrig geblieben, sodass dort auch die entsprechenden Diskussionen viel weniger Rolle spielen als im Westen. Freiheiten des Grundgesetzes sind insgesamt ja durchaus sehr, sehr nützlich. Und wäre es praktikabel, würden wir uns auch freuen, wenn die Grundrechte auf Asyl ganz generell umfangreichst umgesetzt werden können, was offenbar ja rein technisch nicht geht. Und entsprechend kann man in vielen Bereichen überlegen, ob man die Grundrechte meint, einschränken zu müssen. Will man nun wirklich Impfskeptiker, Leute, die unsicher sind, von vornherein juristisch zwingen? Oder will man lieber in Richtung Überzeugung und Begründung arbeiten? Das sind so die beiden unterschiedlichen Strategien. Bisher ist man, denke ich, ganz gut gelaufen mit der Idee, eben das Bewusstsein zu schärfen und die Gründe zu diskutieren. Damit wurden auch bei den Masern jetzt schon ganz beachtliche Impfquoten von der Größenordnung von 97% bei der ersten und 92% bei der zweiten Impfung erreicht. Das Ziel ist natürlich, das weiter zu steigern, aber ob man das durch juristische Zwangsmaßnahmen schafft, bleibt natürlich offen. Trotzdem ist die Erfahrung aus Frankreich, Italien, Belgien insgesamt wohl recht gut mit einer entsprechenden Impfpflicht. Es ist eher so eine spezifische deutsche politische Gegebenheit, die ja an sich nicht unsinnig ist.
Sie haben angesprochen, man hat zwei Wege, einmal die Impfpflicht, zum anderen Information der Eltern. Haben Sie das Gefühl, dass die Ärzte die Sorgen der Eltern ernst nehmen? Und ich glaube, es gibt wirklich viele Eltern, die Sorgen haben vor der ersten Impfung.
Das betrifft alle Eltern natürlich neu, dann sofort wieder. Und das kann schon mal sein, dass das mühsam wird. Und wenn ein Kinderarzt das andauernd erklären muss, geht da auch viel Zeit drauf. Ist vielleicht schon verständlich, dass manchmal jemand ungeduldig wird. Aber gerade die Leute, die sehr viele Impfungen durchführen, sind da sehr sensibel und kennen ja auch die Argumentationslagen und nehmen das auf sich.
Herr Friege, viele Impfkritiker, die kommen aus bildungsnahen, aus bürgerlichen Kreisen. Warum ist gerade dort die Skepsis so groß, wo die Menschen ja sehr viel Bildung haben?
Ehrlich gesagt, kann ich mir das auch nicht so recht erklären. Denn die Ergebnisse und die Vorzüge durch das Impfen, seit die Geschichte des Impfens begonnen hat, sollten eigentlich überzeugend sein. Viele Erkrankungen sind in Deutschland nicht mehr wahrnehmbar, wie die Kinderlähmung, die Diphtherie, die nach dem Krieg zum Beispiel noch im vierstelligen Bereich Todesopfer gefunden hat, oder auch die Pocken, die seit 1977 als ausgerottet gelten. Das ist eigentlich eine gigantische Erfolgsgeschichte, weswegen auch die WHO sagt, dass Impfstoffe die effektivsten Arzneimittel überhaupt sind.
Herr Fickenscher, haben Sie eine Erklärung dafür, dass gerade bildungsnahe Schichten das Impfen eher in Frage stellen als bildungsferne Schichten?
Vielleicht hat das auch was zu tun mit teilweisen Kenntnissen. Und teilweise Kenntnisse heißt vielleicht, dass man zuerst die Gefahren stärker wahrnimmt als den Nutzen. Mhm. Das könnte ich mir vielleicht so vorstellen. Der Nutzen ist ja irgendwo dann vielleicht in der Hinsicht fraglich. Kinderkrankheit, weshalb soll man da tätig werden? Dann hört man schlimme Sachen und hat dann Sorge. Umgekehrt, weil man eben die schlimmen Komplikationen nicht weiß, nicht kennt, welche Risiken da auftreten können, dann könnte eben sein, dass man sich zu vorsichtig entscheidet und eben die Risiken nicht ausschließt.
Über genau das sprechen wir gleich, die Risiken, die Komplikationen, aber vielleicht auch, welche Risiken und welche Komplikationen durch eine Impfung ausgelöst werden können. Hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Impfen oder nicht, das ist unser Thema heute in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Und diese Hörerin aus Molfsee, die hat da eine ganz klare Meinung zu.
Ja, hallo, hier ist die Rosmarie Fay aus Molfsee. Ja, also es geht darum, also ich bin also zwar vorsichtig darum, wenn es darum geht jetzt, dass man sich nicht unbedingt gegen alles impfen muss. Da mache ich dann schon eine Überlegung. Aber was, denke ich mir mal, gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, ist schon Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten ist absolut ein Muss, würde ich sagen. Und auch im Masern, so wie es auch in früheren Zeiten war, gab es sogar auch Impfungen gegen Scharlach dann auch. Ich denke mal schon, dass gerade was auch die den Verlauf der Masernerkrankung angeht, das ist ja fast so ähnlich wie auch bei Scharlach ja auch, die Auswirkungen und Langzeit, also Ausbrüche dann auch, die dann danach auch noch kommen können, die sind also nicht zu unterschätzen.
Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Wenn Sie sich auch an der Sendung beteiligen wollen, dann schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an zur Sache at wellenord.de oder rufen Sie uns auch an. Die Telefonnummer 08000 96 66 66. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Aktuell sind es die Masern, vergangenes Jahr war es der Keuchhusten. Immer wenn irgendwo mehrere Fälle einer Infektionskrankheit auftreten, dann wird lebhaft diskutiert, nämlich über eine Impfpflicht. Und genau das machen wir heute, über das Thema Impfen diskutieren. Es gab bisher dieses Jahr 3 Masernfälle in ganz Schleswig-Holstein. Herr Fikentscher, wenn man jetzt diese 3 Fälle hört, wo und wie kann man sich denn heutzutage überhaupt noch damit anstecken, wenn es die fast nirgendwo mehr gibt?
Da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Beliebt sind auch vollgepackte öffentliche Verkehrsmittel, Flugzeuge, Züge, Diskotheken sind sehr, sehr beliebt, Musikfestivals. Und bei solchen Erkrankungsfällen dann im Zusammenhang mit vollgepacktem Flugzeug oder Musikfestival wird fleißig ermittelt, ob es denn möglich ist, weitere Kontaktpersonen, die empfänglich sind, rauszufinden, um dann wirklich eben die Ausbreitung möglichst schnell einzugrenzen.
Kann man denn sagen, dass wenn in Deutschland irgendwo Masernfälle auftauchen, dass die in der Regel eingeschleppt werden von außen?
Es sieht so aus, dass wir da mittlerweile entweder schon in dieser Phase sind oder kurz davor. Für Schleswig-Holstein ist es recht deutlich, dass es bei so wenigen Fällen, wie wir es ja in den letzten Jahren beobachten, nicht mehr wahrscheinlich ist, dass wir eine interne Zirkulation noch haben. Und auch die größeren Ausbrüche im Ruhrgebiet und in Berlin in den letzten Jahren ließen sich in den meisten Fällen auf eine konkrete Einschleppung aus anderen Weltregionen dann zurückführen.
Ich habe mit meinem Vater über das Thema Masern diskutiert, gesprochen und er hat gesagt, ich hatte als Kind die Masern, das war irgendwie selbstverständlich, dass wir die Masern hatten. Warum ist das heutzutage eine so ernstzunehmende Erkrankung? Hat sich in der Faktenlage was geändert?
Die Masern haben schon immer sehr, sehr schwere Komplikationen hervorgerufen, vermeintlich früher extrem selten. Und je seltener die Masernerkrankungen werden, desto mehr wundert man sich, dass es die Komplikationen, die schweren Komplikationen immer noch gibt. Und auch die schwerste Folgeerkrankung, eine Enzephalitis, an der jeder Erkrankte sterben wird, mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung. Insofern ist die bedrohliche Situation eher noch deutlicher geworden. Das ist, denke ich, der wesentliche wissenschaftliche Fortschritt in diesem Zusammenhang, dass es doch deutlich häufiger ist, als man je vermutet hatte.
Gilt das nur für die Masern oder gilt das auch für andere klassische Kinderkrankheiten?
Bei den Masern besonders ausgeprägt, aber auch bei Mumps, Röteln, bei Varizellen, bei den Windpocken und auch noch bei einigen anderen Erregern gibt es ganz deutliche Komplikationen oder Spätfolgen, die man den Kindern wirklich nicht gönnen möchte.
Ich habe eine Mail bekommen von Hanna Leinemann. Sie schreibt, Impfungen sind nicht nur ein Pieks, sie sind eine Körperverletzung, die auch noch wiederholt werden muss. Welchen Ablauf im Körper sie gerade stören, weiß niemand, schon gar nicht die Auswirkungen auf mittlere oder lange Sicht. Ich nehme unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn übel, dass er behauptet hat, die Masernerkrankungen bei Kindern nehmen zu. Das Robert-Koch-Institut sagt dazu nichts. Zum anderen stört es mich, dass die Pharmaindustrie es im Laufe der Jahre nicht fertig bekommen hat, ein Medikament zu entwickeln, um im Anfangsstadium der Erkrankung der Gestalt einzuwirken, dass grausame Folgen nicht eintreten können. Und mir fehlt in den Berichten über die Erkrankungen an Masern eines, sind die Erkrankten geimpft gewesen und warum wurden an den Schulen nicht die Immunität, sondern nur die Impfung geprüft? Das sind 2 Fragen, die wir direkt an Herrn Friege weitergeben können. Fangen wir an mit der Frage, ob die Erkrankten geimpft gewesen sind.
Sind sie nicht.
Ganz einfache Antwort. Und die andere Frage, warum wurde an den Schulen nicht die Immunität, sondern die Impfung geprüft?
Über die Frage muss ich ein klein bisschen schmunzeln. Wir haben die Immunität geprüft, weil bei einer vollständigen Masernimpfung die Immunität anzunehmen ist. Und uns da tatsächlich die zwei Kreuze im Impfpass ausreichen, ohne dass wir beispielsweise einen Bluttest dafür machen müssen. Damit wären wir dann auch schon wieder bei der, sag ich mal, in Anführungszeichen Körperverletzung. Als Körperverletzung ist richtig, gilt jeder Pieks, jede Blutentnahme, jede Impfung, die allerdings straffrei in unserem Land bleibt, wenn vorher eine Einwilligung und eine Aufklärung erfolgt ist. Und auch das gehört zur sogenannten Impfleistung des Impfarztes.
Also die Aufklärung ein wichtiger Bestandteil, aber auch auf jeden Fall.
Ganz genau.
Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Bernd Theumann aus Hohnsdorf. Er schreibt, ich hatte als Kind Masern und daraufhin eine schwere Gehirnhautentzündung, war eher tot als lebendig. Erinnern Sie auch Erwachsene, den Impfpass kontrollieren zu lassen? Kurz nochmal die Frage an Herrn Fikenscher. Es galt immer, dass man, wenn man einmal Masern hatte, lebenslang immun ist. Das betrifft, glaube ich, gerade eben die ältere Generation, die als Kind Masern hatte. Ist das so oder sollte man tatsächlich auch nochmal gucken, ob man sich doch noch impfen lassen muss?
Als Grenze wird da das Jahr 1970 gesehen, denn bis in diesen Zeitraum waren die Masern unbegrenzt in der Zirkulation und dann wurde eben schrittweise die Masernschutzimpfung immer besser angenommen und gerade in dem Alter der Erwachsenen 1970 und jünger gibt es eine relevante Impflücken. Zum Beispiel wird deshalb auch an Universitäten und größeren öffentlichen Einrichtungen werden gerne Impfaktionen veranstaltet, um eben gezielt derartige Lücken zu schließen. Und wer sich selbst eben nicht daran erinnert, Masern gehabt zu haben, wenn die Mutter sich auch nicht daran erinnert, dann kann man das eben auch durch einen Labortest überprüfen. Und wenn tatsächlich kein Anhalt für eine Immunität vorliegt, dann ist es eben sehr angezeigt, die Impfung nachzuholen. Und da ist es gibt es keinen Grund dagegen.
Aber wenn man die Erkrankung durchgemacht hat, das ist nach wie vor richtig, dann ist man ein Leben lang immun.
Davon kann man weiterhin zuverlässig ausgehen.
Mhm. Und wenn man einmal geimpft wurde als Kind, ist man dann auch ein Leben lang immun oder muss man auffrischen?
Die einmalige Impfung hätte eigentlich ausreichen müssen, so war man sich aus der Wissenschaft eigentlich sicher. Die Praxis hat dann gezeigt, dass eine einzige Impfung es doch nicht schafft, die entsprechende hohe Zuverlässigkeit, die gerade bei den hoch ansteckenden Masern notwendig sind, zu erreichen. Und erst durch die Einführung der zweiten Impfung hat man eben die Impfraten, die Impfquoten erreichen können, die tatsächlich notwendig sind, die Masern massiv zurückzudrängeln. Und das haben wir ja geschafft. Masern sind derzeit in Deutschland ganz generell eine sehr seltene Erkrankung. Das ist an sich ein sehr großer Erfolg. Mhm. Aber er reicht noch nicht aus.
Ist es denn so, wenn ein Kind geimpft ist gegen Masern, dass es das Virus auch nicht mehr übertragen kann oder kann es nur nicht erkranken?
Die Impfviren werden extrem ineffizient übertragen, sodass aufgrund großer Studien es sehr verlässlich ist, dass eben durch diese Aktivimpfung keine weitere Infektion anderer Personen durch das Impfvirus stattfinden kann. Und wenn man dann geimpft ist, kann ja das Virus auch nicht effizient im Körper replizieren, sich vermehren, wird deshalb auch nicht ausgeschieden und nicht weiter verbreitet.
Mhm. Herr Friege, warum sind hohe Impfraten so wichtig? Man könnte doch genauso gut sagen, die Eltern haben entschieden, wir möchten nicht, dass die Kinder gegen Masern geimpft werden. Wenn sie dann die Erkrankung bekommen, dann ist das ein Risiko, was die Eltern halt eben eingegangen sind. Sie wussten ja, dass das passieren kann. Also warum haben sie nicht zum Beispiel gesagt, mein Gott, ist egal, wenn alle, die nicht geimpft sind, bei uns weiterhin zur Schule gehen?
Also vielleicht muss ich von vorhin nochmal korrigieren. Es ist ja nicht so, dass wir die Schule geschlossen haben, sondern wir haben für die masernempfänglichen Personen sogenannte individuelle Betretungsverbote ausgesprochen und haben damit bewusst darauf hingewirkt und es ist auch angemessen gegenüber der Situation, den Schulbetrieb nur geringstmöglich zu stören. Bei einer Ansteckungsmöglichkeit in einer größeren Schule, wie es hier der Fall gewesen ist, müssen wir davon ausgehen, dass alle, die masernempfänglich sind, also bei denen kein Immunschutz da ist oder der fraglich ist, sich angesteckt haben können. Die Erfahrung zeigt aber, dass nicht unbedingt alle sich angesteckt haben. Und wir müssen, um Infektketten effektiv zu unterbrechen, eben schauen, dass wir die Masernempfänglichen eben dann sozusagen von der weiteren Kontaktmöglichkeit von zukünftigen Ansteckungsverdächtigen fernhalten.
Herr Fekenscher, aber an Sie auch nochmal die Frage. Man könnte doch trotzdem sagen, wenn ihr nicht impft, seid ihr selber schuld, wenn die Kinder krank werden. Warum ist das so wichtig, dass es hohe Impfraten gibt?
Also zuerst mal ist es schwierig zu sagen, wenn das Kind erkrankt, selber schuld. Es sind dann wahrscheinlich doch eher die Eltern, die das entschieden haben. Und wo da die Ethik die Grenze tatsächlich zieht, ist schwer herauszufinden. Außerdem gibt es auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Personen, die man mit dem Masernimpfstoff gar nicht impfen darf, weil Personen ja auch einen Immundefekt haben können, zum Beispiel auch angeborene Immundefekte oder im Rahmen einer Tumortherapie. Und das macht auch vielleicht irgendwo so eine Größenordnung im Prozent der Bevölkerung aus. Und die sind ja dann gar nicht geschützt. Also je stärker die Impflücken, desto höhere Gefahr, gerade für die höchst empfindlichen Personen.
Wie ist es eigentlich mit Säuglingen? Man wird ja erst so mit gut einem Jahr gegen Masern geimpft. Sind die über die Muttermilch immun und was ist mit denen, die nicht gestillt werden?
Zuerst mal, es handelt sich ja hier um eine Lebendimpfung, das heißt Masern, Mumps, Röteln als Dreifachimpfstoff mit drei lebenden Viren. Und dazu muss das Immunsystem ein Tick stärker entwickelt sein als bei den Passivimpfungen, die man schon sehr frühzeitig abkriegt.
Aber was ich fragen wollte, ist, sind die Kinder in diesem Zeitraum irgendwie geschützt oder sind die alle ungeschützt?
Zumindest wenn die Mutter die Erkrankung durchgemacht hat oder wenn sie geimpft worden ist, dann verfügt sie über schützende Antikörper. Und die Antikörper vermitteln einen relevanten Anteil des Schutzes. Aber die Antikörper sind es nicht alleine. Auch die zelluläre Immunität, die T-Lymphozyten, spielen hier eine wesentliche Rolle. Und die werden von der Mutter aufs Kind nicht übertragen. Also es ist ein gewisser Nestschutz vorhanden, der aber dann eben mit dem zunehmenden Alter dann deutlich ausverdünnt wird.
Also auch da eine Impflücke quasi, weil die Kinder noch nicht geimpft werden dürfen und entsprechend einfach gefährdet sind.
Genau.
Ich erinnere mich noch ziemlich gut an den ersten Termin beim Kinderarzt. Unser Kind war gerade 3 Wochen alt und am Ende der Untersuchung bekamen wir dann noch ein paar gelbe Zettel rübergeschoben mit dem Hinweis, die dann bitte zu Hause lesen, unterschreiben und beim nächsten Mal impfen wir dann. Ich glaube, viele Eltern haben Angst vor diesem Schritt. Schließlich spritzt man da einem Neugeborenen, das noch kein ausgebildetes Immunsystem hat, gleich mehrere Krankheitserreger. Herr Fekenscher, ist das ein Einzelfall, wie das bei uns gelaufen ist, oder ist das die normale Impfaufklärung?
Zumindest Impfaufklärung, gerade für Personen, die nicht vom Fach sind, sollte schon ein bisschen ausführlicher sein. Und immerhin muss es eine Gelegenheit geben, auch Fragen zu stellen und Fragen beantwortet zu bekommen. Und es kann ja auch sein, dass Leute, von denen man es gar nicht erwartet, sehr, sehr gut informiert sind. Aber das wird in einem kurzen Gespräch ja zu klären sein. Die ganz Kleinen bekommen ja die Impfstoffe, bei denen gut abgewogen worden ist, wann sind sie nötig für den entsprechenden Schutz und was und ab wann können sie tatsächlich schützen. Und gerade Masern, Mumps, Röteln, diese Impfung wird ja deshalb auch zeitverzögert gemacht. Das kriegen eben nicht die ganz Kleinen.
Warum wird denn so früh geimpft? Man fängt ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit 8 Wochen ungefähr an mit den Rotaviren und dann mit, ich glaube, 12 Wochen mit der klassischen 6-Fach-Impfung. Das ist ja noch sehr, sehr, sehr früh und die Kinder liegen ja eigentlich hauptsächlich zu Hause und bewegen sich wenig. Warum kriegen die schon so viele Krankheiten, die sie möglicherweise gar nicht bekommen würden?
Am Beispiel des Keuchhustens sieht man das ja sehr deutlich. Da sind gerade die ganz Kleinen ganz besonders gefährdet, können ganz schwere Atemwegserkrankungen bis hin zum Ersticken erleiden. Das ist ungeheuer drastisch, dieses Krankheitsbild, also wirklich lebensbedrohlich. Und das ist der spezielle Grund, weshalb man das so ganz frühzeitig loslegt. Bei den Rotaviren.
Darf ich da nochmal eben eine Zwischenfrage beim Keuchhusten stellen? Wenn Sie sagen, der Keuchhusten ist der, warum die Kinder so früh geimpft werden, warum impft man denn dann nicht nur den Keuchhusten und wartet mit den anderen Sachen, bis die Kinder älter sind?
Die Kombination unterschiedlicher Impfungen auf einen einzigen Zeitpunkt erspart eben dann viele zusätzliche Arztbesuche und erspart auch den Peaks, der von den Kleinen nicht unbedingt geschätzt wird. Und derartige Störungen auf möglichst wenig Zeitpunkte zu reduzieren, ist insgesamt sehr, sehr sinnvoll.
Aber so rein theoretisch höre ich bei Ihnen raus, man könnte auch sagen, wir impfen erstmal nur Keuchhusten und machen den Rest, Polio, Diphtherie, Tetanus, sowas, machen wir später. Herr Friege schüttelt den Kopf, sagt, nein, geht nicht. Warum nicht?
Weil auch eine Erkrankung wie Diphtherie, die insgesamt ja verschwunden ist, gerade bei den Allerkleinsten ebenfalls viel schwerer verläuft. Deswegen ist das schon auch durchdacht von der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, auf die sich ja auch das Land Schleswig-Holstein mit seinen öffentlichen Impfempfehlungen beruft. Und ähnlich gilt es zum Beispiel auch für die Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ B, die ebenfalls schwere Verlaufsformen von Hirnhautentzündungen haben kann oder auch von schweren Atemwegsentzündungen, gerade bei den Säuglingen, also dem Alter nach dem ersten Lebensmonat bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.
Aber wenn Krankheiten als ausgerottet gelten, warum muss man denn dann noch dagegen impfen?
Sie kommen nicht vor, sie sind aber nicht ausgerottet. Grundsätzlich können wir Fälle importieren und die Kinder können sich dann auch anstecken und Komplikationen erleiden und im schlimmsten Fall auch daran sterben. Die Sterblichkeit bei Diphtherie wird bei sehr kleinen Kindern kann die bis zu 20-40% betragen. Im Schnitt ist über 5-10%. Auch die Tetanuserkrankung wird trotz intensivmedizinischer Behandlungsmöglichkeiten mit ungefähr 10-20% angegeben. Also das ist kein Pappenstiel. Natürlich können wir stolz darauf sein, dass die Erkrankungs- und Sterbezahlen an diesen Erkrankungen extrem niedrig geworden sind. Und das ist ja auch ein Ergebnis der ganzen Impfprogramme.
Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Holger Meyer aus Lübeck. Er sagt, dass man impfen kann, ist sicher eine gute Sache, aber es fehlt das Vertrauen. Es wird kaum über Risiken aufgeklärt, die es natürlich auch gibt. Bestenfalls auf Nachfrage beim Hausarzt, aber da auch nur sehr sporadisch und sehr schleppend. Er fragt, warum muss man zum Beispiel Babys und Kleinkinder schon mit 3 Monaten gegen Hepatitis B impfen? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese daran erkranken, scheint mir doch sehr gering. Wer von Ihnen möchte antworten? Herr Friege, Sie machen direkt weiter.
Also ich muss erstmal dasselbe Horn trompeten wie Professor Fikenscher. Zur Impfleistung des Arztes gehört eine Impfberatung. Und die kann man merkblattgestützt einleiten und es ist so, man muss nachfragen dürfen und ein seriöser Arzt, Kinderarzt, Hausarzt, Frauenarzt, das sind die häufigsten Arztgruppen, die impfen, tun das auch. Das heißt, hier können Sie Ihre Fragen stellen und sollten eigentlich auch eine befriedigende Antwort bekommen. Seriöse Medizin ist ja dadurch gekennzeichnet, dass der Nutzen mögliche Risiken immer überwiegt. Sonst reden wir nicht von seriöser Medizin, sondern von irgendwas anderem. Und das ist bei den öffentlichen Empfehlungen oder öffentlich empfohlenen Impfungen ganz sicher der Fall.
Es gibt trotzdem offenbar viele Bedenken und wir haben auch noch einige Hörer-Mails bekommen mit Kritik und eben weiteren Sorgen sprechen wir gleich in der zweiten Stunde noch drüber hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Impfen nur ein kleiner Pieks, das ist unser Thema heute in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Und wir merken, dass das Thema ganz viele Hörer bewegt. Wir haben ganz rege Beteiligung. Angerufen hat auch Alice Schwärzel aus Ratzeburg.
Ich bin Baujahr 52. Wir haben vor dem 6. Lebensjahr sämtliche Kinderkrankheiten. Masern, Röteln, Mumps, Windpocken. Ich habe sogar Rachitis gehabt. Wir haben das alles überlebt. Ich verstehe diese ganze Thematik nicht. Warum muss da jetzt geimpft werden? Was ist das für eine Seuche?
Ja, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben und Sie können sich auch weiterhin an unserer Sendung beteiligen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an zur Sache@wellenord.de oder rufen Sie an, kostenfrei unter 08000 96 66 66. Ich bin Rebecca Mehrholz und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Wir sind mittendrin in der Zur Sache-Sendung beim Thema Impfen. Und wir haben eben schon angefangen, darüber zu diskutieren, welche Impfungen sinnvoll sind und welche vielleicht auch nicht ganz so sinnvoll sind oder warum sie doch empfohlen werden. Wir waren eben nicht ganz zu Ende gekommen mit der Frage von Holger Meyer aus Lübeck. Er hatte gefragt, warum zum Beispiel Babys und Kleinkinder schon gegen Hepatitis B geimpft werden müssen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran erkranken, eben doch sehr gering ist. Herr Fikenscher, können Sie das erklären, warum das schon in dem ganz frühen Alter gemacht wird?
Die eine Angelegenheit ist, dass die Hepatitis B eben durch Blutkontakte übertragen wird. Und bei sehr kleinen Kindern ist zwar auf der einen Seite wenig Risiko da, weil sie ja so schön behütet werden. Auf der anderen Seite können die Kinder natürlich nicht selbst auf sich aufpassen. Und insofern gibt es eben auch zusätzliche Risiken, weil man eben gerade mal nicht hinschaut. Und die Erkrankung ist gerade bei sehr kleinen Kindern besonders gefährlich und wird deshalb im späteren Leben umso mehr zur Leberzirrhose und auch zum Leberkrebs führen. Und das ist eine Grundentscheidung, möglichst früh es zu empfehlen.
Wir haben schon drüber gesprochen. Die ganz Kleinen werden mit einer Kombinationsimpfung sechsfach in der Regel geimpft. Da haben wir einen Anruf bekommen von Andrea aus Trittau. Sie sieht vor allem diese Vielfachimpfungen sehr kritisch.
Ich habe zum Impfen eine sehr geteilte Meinung. Ich stehe auf dem Standpunkt, und das bestätigen ja auch viele Homöopathen, dass der Körper sich Krankheiten nimmt, wenn er sie zur Stärkung braucht. Wenn ich aber einem 6 Wochen alten Säugling eine Sechsfachimpfung reindrücke, muss ich zwangsläufig mit irgendeiner Reaktion rechnen. Wir haben unser zweites Kind nur auf Tetanus impfen lassen bisher. Aus einem guten Grund, auch erst mit 1 Jahr. Ein Säugling, der in einem Bettchen oder in einem Kinderwagen liegt und keinem Katzen und Kunde ausgesetzt ist, der hat also sehr wahrscheinlich auch kein Risiko. Wir haben den Titer bestimmen lassen. Wir sind dann mit 2 Impfungen ausgekommen, anstatt mit 3 Impfungen. Ich denke, man sollte mal drüber nachdenken, dass man keine 6-fach Impfung, sondern gezielt Einfach-Impfungen anbietet, die den Körper weit weniger belasten.
Herr Fikenscher, wie sehen Sie das? Belasten einzelne Impfungen den Körper weniger, als wenn man alles auf einmal impft?
Die Entwicklung der Kombinationsimpfstoffe hat eben dazu geführt, dass es umso weniger Pieksen dann notwendig ist, umso weniger Kinderarztbesuche. Wenn man sich vorstellt, wenn man 7-mal so viele Arztbesuche bräuchte, wäre es wahrscheinlich logistisch schon kaum mehr möglich. Und ein Grundkonsens, wie man den Impfplan am besten gestaltet, ist schon auch recht nützlich, weil sich da alle Beteiligten gegenseitig aufeinander verlassen können. Gerade die Gefahr bei Einzelimpfungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann angewandt werden, ist dann recht groß, dass in der Folge dann essentielle Impfungen vergessen werden.
Mhm. Aber es ist, um das nochmal zusammenzufassen, es ist eine Komfortsache, dass man nicht so viele Arztbesuche braucht, dass das Kind nicht so oft gepiekst werden muss und weil nichts vergessen werden kann, aber es spricht jetzt nichts aus medizinischer Sicht dafür, dass man unbedingt diese 6 Sachen zum Beispiel, die am Anfang zusammengefasst werden, dass man die so zusammengeben muss.
Es gibt da sehr viele einzelne Argumente, die dann eben für die Impfempfehlung in der Gesamtschau betrachtet werden. Auf der einen Seite stimmt das Argument von gerade eben, dass der Tetanus die kleinen Kinder eigentlich nicht so gefährdet. Umgekehrt aber gibt es auch den neugeborenen Tetanus über eine Exposition an der Nabelschnur. Also es ist keineswegs so, dass Kinder da völlig sicher seien. Die Wahrheit ist da auf jeden Fall vielschichtig.
Können Sie denn Eltern verstehen, die ihre Kinder schonender impfen wollen oder gerne erst später impfen möchten?
Ist natürlich verständlich, aber ob es schonender tatsächlich ist, ist sehr fraglich, denn diese Impfstoffe sind ja in erstens in großen Studien überprüft worden und auch schon lange Zeit in Gebrauch, sodass insgesamt die Kenntnisse sicherlich vorhanden wären, wenn sich daraus größere Probleme routinemäßig ergeben. Natürlich kann es im Einzelfall mal differenzierter aussehen, das ist auch klar.
Sie sprechen den Einzelfall gerade an, da habe ich eine Mail bekommen von Klaus Hirt aus Hamburg. Er schreibt, wie sieht es denn mit den finanziellen Folgen eines Impfschadens aus? Ich kenne in der Nachbarschaft eine Familie, deren gesundes Kind im Babyalter gegen Masern geimpft wurde und danach an Gehirnhautentzündung erkrankte. Das Kind hat diese damals überstanden, ist heute allerdings schwerstbehindert und zu 100% pflegebedürftig. Die Eltern müssen seitdem um jeden Cent und um jede Hilfe kämpfen.
So schwerwiegende Nebenwirkungen einer Masern-Mumps-Röteln-Impfung, die zu einer Meningitis und zu Bleibeschäden tatsächlich führen, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Mir selbst ist so ein Fall nicht bekannt. Dagegen kann es zu solchen Folgen tatsächlich eben kommen, wenn man die Infektion durchmacht, ohne geimpft zu sein.
Aber wenn so etwas tatsächlich nach einer Impfung auftritt, dann muss man doch tatsächlich irgendwie abgesichert sein.
Man wird in solchen Fällen sehr genau untersuchen, was nun tatsächlich die Ursache ist. Und wenn, wider jedes Erwarten, tatsächlich der Impfstoff da dran schuld sein sollte, dann ziehen die entsprechenden Regelungen des Infektionsschutzgesetzes, dass eben die Geimpften aufgrund der öffentlichen Empfehlung dann auch abgedeckt sind, finanziell abgedeckt sind. Dieses Risiko decken die Bundesländer ab.
Wie kann man das denn überhaupt nachweisen?
Die Impfviren unterscheiden sich von den ansonsten zirkulierenden sogenannten Wildtypviren, die eben die Krankheiten hervorrufen. Und das lässt sich gezielt differenzieren.
Also das heißt, wenn dann eben wie da jetzt eine Gehirnhautentzündung auftritt, dann kann man rausfinden, durch welche Viren sie verursacht wurde und erkennt dann, aha, es war durch die Impfung.
Man muss die gezielten Untersuchungen durchführen und das ist heutzutage bei solchen Fragestellungen Standard. Impfschäden sind heutzutage extrem selten und waren in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte am häufigsten durch die Polioschutzimpfung hervorgerufen, und zwar als man noch die Lebendimpfung eingesetzt hat. Die Bedrohung der Polio, der Kinderlähmung war ungeheuer groß und erst durch den Einsatz der Lebendimpfung ist es gelungen, die Erkrankung weltweit zurückzudrängen. Und sobald man das Risiko in Deutschland nur mehr sehr gering hatte, ist man vom Lebendimpfstoff auf den Totimpfstoff, auf den inaktivierten Impfstoff übergegangen. Und seither gibt es auch keine entsprechenden Nebenwirkungen oder Impfschäden durch die Polioimpfung mehr.
Sie haben gesagt, das ist die Hauptimpfung, wo es Impfschäden gab. Ich würde gerne noch kurz zu sprechen kommen auf die Rotaviren. Das ist eine schwere Form der Magen-Darm-Grippe, kann man ganz vereinfacht sagen. Da gibt es in Deutschland eine Impfempfehlung. Frankreich hat die Impfung bis 2015 auch empfohlen. Dann gab es dort aber zwei Todesfälle, die in Zusammenhang mit der Impfung stand. Und es gab diverse Komplikationen bei Kindern, wie zum Beispiel Darmverschlüsse nach der Impfung. Und daraufhin wurde die Empfehlung zurückgenommen. Warum wurde die in Frankreich zurückgenommen? In Deutschland gibt es aber nach wie vor eine Impfempfehlung.
Nee, in Deutschland wurde diese Impfempfehlung auch erst sehr spät ausgesprochen, als man genug wissenschaftliche Gründe dafür hatte, aufgrund sehr, sehr großer Studien, dass der Nutzen das Risiko deutlich überwiegt. Und wenn man einen sehr oder sogar mehrere sehr gut wirksame Impfstoffe hat, kann man sie ja auch nicht vorenthalten. Sie sind ursprünglich im Wesentlichen entwickelt worden für die hohe Erkrankungslast in tropischen Ländern. Dort braucht man auch meiner Ansicht nach diesen Impfstoff ganz besonders dringend. Aber in Deutschland kann man sagen, gibt es genug Kinderkliniken und dann kann man ja jedes Kind sofort in eine Kinderklinik bringen. Das ist natürlich eine Option, aber eine schwere Krankheit von vornherein zu vermeiden, ist natürlich auch nicht schlecht. Und da haben wir bei den Rotaviren eben den glücklichen Zustand, es tatsächlich vermeiden zu können.
Dann haben wir noch eine ganz konkrete Frage von Kerstin Meyer aus Berlin. Die würde ich an dieser Stelle, da würde ich gerne Hilfe zur Verfügung stellen. Sie schreibt, unsere Tochter erhielt mit 11 Monaten, wie von der STIKO empfohlen, die MMR-Impfung, also Mumps, Masern, Röteln. Ein paar Stunden später fing sie an, mit dem Kopf zu zucken. Zunächst alle 30 Minuten, dann in größeren Abständen. Das Ganze dauerte 2 Tage, ist vor der Impfung nie aufgetaucht und danach auch nie wieder. Besuche bei verschiedenen Ärzten brachten keine Ergebnisse, aber auch keine Erklärungen. Bei unserer Tochter steht jetzt die 2. Impfung noch aus, da wir große Angst haben, dass so etwas nochmal vorkommt und dann nie wieder weggeht. 2 Titerbestimmungen ergaben Titer gegen Masern und Röteln, nicht aber gegen Mumps, sodass sie die Impfung auf jeden Fall nochmal erhalten muss. Sie ist mittlerweile 7 Jahre alt und zurzeit sind wir hin und her gerissen, was eine erneute Impfung angeht. Wozu raten Sie? Wer von Ihnen beiden möchte?
Also,
Herr Friege.
Da kann ich vielleicht was zu sagen. Also, es ist auch ein bisschen eine Ergänzung zu dem, was Professor Fickenscher gerade sagte. Unerwünschte Nebenwirkungen oder Beobachtungen im Zusammenhang während oder nach einer Impfung sollte, gerade wenn sie länger dauern oder erheblich sind, der Impfarzt melden, und zwar ans Paul-Ehrlich-Institut. Da werden diese Signale registriert und wissenschaftlich ausgewertet, und es wird dem auch nachgegangen, um möglichst zweifelsfrei zu klären, liegt hier eine Impfkomplikation vor oder gibt es nur einen sogenannten zeitlichen und keinen ursächlichen Zusammenhang. Wenn dieser ursächliche Zusammenhang geklärt ist, dann wird bei öffentlich empfohlenen Impfungen auch vom Staat ein Schadenersatz geleistet. Zu der Frage von Frau Meier aus Berlin ist zu sagen, wie bei jedem Medikament gibt es auch bei dem Masernimpfstoff einen sogenannten Beipackzettel, in dem die unerwünschten Wirkungen des Impfstoffes, die niemand ableugnet, auch in der Häufigkeit aufgeführt sind. Und zum Beispiel eine Gehirnentzündung, eine Enzephalitis, kommt 10.000 Mal seltener vor als bei der Masernerkrankung selbst. Also das heißt, es ist verschwindend klein. Das Risiko ist 1 zu 10 Millionen. Laut diesem, ich habe ihn sogar mitgebracht, da steht es drin und darüber kann der Impfarzt auch aufklären. Dieses Symptom, was Frau Meier geschildert hat, kann ich daran natürlich nicht finden, aber es wird berichtet, dass es nach der Impfung zu Unruhe, auch zu Schlafstörungen bei dem Säugling kommen kann, aber nicht zu bleibenden. Insofern wäre die Empfehlung, die ich geben würde an Frau Meier bzw. an Frau Meier als Mutter für das Kind, unbedingt die 2. Impfung durchführen lassen.
Mhm. Herr Fickensch, an Sie auch noch die Frage. Sie hat ja geschrieben, dass der Masern- und der Röteltiter vorhanden ist. Müsste sie denn dann überhaupt noch impfen? Weil ich würde denken, Mumps ist ja die Jungskrankheit, die für Mumps, also die für Jungs gefährlich ist.
Sie ist für Jungs gefährlich, weil es zur Hodenentzündung und zur Sterilität führen kann, aber es ist auch für Mädels gefährlich, weil es auch zur Ovariitis, zur Eistockentzündung und auch da zur Sterilität führen kann. Drum ist da eigentlich die Chancengleichheit sozusagen gar nicht so unterschiedlich. Aber ich würde hier im hauptsächlich die Meinung des Kinderarztes oder der Kinderärztin einholen, ob denn aus neurologischer Sicht hier eine besondere Risikosituation womöglich existiert, und das können erfahrene Kinderärzte beurteilen, und das ist dann eigentlich wesentlicher mit einfließen zu lassen. Die MMR-Impfung ist auch gerade bei den beim Mumps-Virus von diesen dreien am wenigsten effizient. Insofern spricht das dann doch eher auch für die Durchführung der 2. Impfung, aber ich würde in diesem Zusammenhang lieber die neurologische Situation zusammen mit dem Kinderarzt diskutieren.
Das ist doch ein wichtiger Hinweis, auf jeden Fall das Gespräch mit dem Kinderarzt nochmal suchen und sich ausführlich beraten lassen. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail oder rufen Sie uns auch noch an. Telefonnummer 08000 96 66 66. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache rund um das Thema Impfen. Und wir haben noch einen Anrufer in der Leitung. Karl-Heinz Rohde aus Kappeln hat sich gemeldet. Er hat noch eine Frage an unsere beiden Experten im Studio.
Ist das mit älteren Menschen, die sicherlich Impfschutz gehabt haben als Kinder, hält der auch noch ein Leben lang vor oder sollte man eine Nachimpfung durchführen?
Ja, eine gute Frage. Welche Impfungen sollten irgendwann nochmal erneuert worden? Herr Friege, können Sie da weiterhelfen?
Also die die Standardimpfung Tetanus, Diphtherie, werden ja im 10-Jahres-Tonus aufgefrischt. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll und notwendig. Und ab einem bestimmten Alter kommen andere Impfungen mit dazu. die dann Indikationsimpfungen sind. Das heißt, nur für besondere Personengruppen, in diesem Fall Senioren oder chronisch Kranke, gedacht sind. Das sind beispielsweise die Influenza-Impfungen, die gegen eine Bakterienart, die Pneumokokken, um Beispiele zu nennen, und seit neuestem gegen die Gürtelrose.
Eben haben wir schon drüber gesprochen, Mumps, Masern, Röteln. Wenn man die hatte und vor 1970 geboren wurde, dann braucht man die Impfung nicht. Wenn man danach geboren wurde und nicht weiß, hatte ich die vielleicht nicht, dann nochmal überprüfen lassen. Spontan habe ich jetzt gerade im Kopf, da fehlt der Keuchhusten. Wie sieht es mit dem aus, wenn man den hatte? Ist man immun oder sollte man da auch nochmal nachprüfen?
Leider ist man nicht immun, sondern man kann auch mehrfach an Keuchhusten erkranken. Die Erkrankung ist für uns Erwachsene, noch nicht hochbetagte, eher eine lästige als eine lebensbedrohliche Erkrankung. Aber wie Professor Fickenscher schon gerade sagte, für Säuglinge unter 6 Monaten im Speziellen ist das sogar eine Todesursache, auch eine Ursache für den plötzlichen Kindstod und eben für hochbetagte Senioren mit vielen auch chronischen oder erheblichen Erkrankungen.
Das heißt, wenn man ganz alt ist, sollte man nochmal drauf schauen und sich den vielleicht erneuern, aber so, wenn man normal seine Tetanusimpfung auffrischen lässt, dann ist man eigentlich gut davor, kann man sagen, wenn man erwachsen ist?
Sie haben mich ja jetzt nach der Keuchhustenimpfung gefragt. Die hält tatsächlich, sie wird im 10-Jahres-Tonus geimpft, vermutlich hält die der Impfstatus auch eher ein bisschen kürzer, aber wird trotzdem eben aus ähnlichen Gründen wie bei der 6-fach-Impfung eher kombiniert. Mhm. Um es auch für den Impfling, sag ich mal, so nennt man den Gesunden, der eine Impfung erhält, nicht noch unnötig kompliziert zu machen. Mhm.
Dann habe ich noch eine Mail bekommen von Thomas Vogt aus Kiel. Er schreibt, Moin, ich bin Anfang der 70er Jahre aus Oberbayern. Ich bin Anfang der 70er Jahre in Oberbayern zur Schule gegangen. Dort war es selbstverständlich, dass einmal jährlich der Schularzt mit einer Helferin kam und in dem kleinen Sandräumchen alle Kinder wog, untersuchte und selbstverständlich auch impfte. Halbjährlich kam auch der Schulzahnarzt zur Untersuchung. Wenn etwas nicht in Ordnung war, gab es einen Zettel für den Hausarzt, der abgezeichnet mit Praxisstempel wieder abzugeben war. Die Impfung erfolgte auf Staatskosten. Eine Diskussion gab es nicht. In Norddeutschland ist manches eben unglaublich kompliziert. Das ist manchmal gut, manchmal nicht. Ja, können wir, glaube ich, einfach so stehen lassen. Danke, dass Sie sich auch an unserer Sendung beteiligt haben. Und dann gucken wir mal auf die Uhrzeit. Jetzt haben wir nämlich schon fast genau 7:30. Die Sendung zur Sache mit dem Thema Impfen, nur ein kleiner Pieks. Und da sprechen wir gleich drüber mit unserem Gesundheitsminister hier in Schleswig-Holstein, mit Heiner Gaag, ob es sinnvoll ist, eine Impfpflicht einzuführen oder nicht. Gleich in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Viele Menschen haben Vorbehalte beim Thema Impfen, haben wir im Laufe der Sendung schon auf vielfältige Art und Weise gehört. Und einige lassen ihre Kinder deshalb auch einfach gar nicht impfen. Die Weltgesundheitsorganisation, die warnt davor, das Impfen abzulehnen. Sie sagt, genau das sei eine der größten globalen Gefahren. Bundesgesundheitsminister Spahn und Bundesfamilienministerin Giffey, die fordern deshalb eine Impfpflicht. Dafür ist auch das Land Rheinland-Pfalz. Aber was ist eigentlich mit Schleswig-Holstein? Mein Kollege Michael Frömter, der hat darüber gesprochen mit Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Gaag.
3 Masernfälle in Schleswig-Holstein reichen schon aus, um für Aufregung zu sorgen. Was früher Kinderkrankheiten waren, ist heute zum Teil meldepflichtig. Ja, Herr Gaag, Gesundheitsminister des Landes Schleswig-Holstein, für wie gefährlich halten Sie denn Masern und Co.?
Also wir wissen heute anders als vor 30 oder 40 Jahren, dass es sich bei Masern um eine sehr schwerwiegende Erkrankung handelt, die bis zum Tode führen kann. Insofern ist aus meiner Sicht zur Verharmlosung überhaupt kein Anlass. Und ich halte das, was das Gesundheitsamt im Kreis Segeberg vorgenommen hat, für vollkommen richtig und auch für zielführend.
Herr Gaag, die sogenannten Kinderkrankheiten nehmen zu. Die WHO warnt davor, die Ablehnung von Impfungen gehöre zu den größten globalen Gefahren. Wie sehen Sie das?
Ich teile das ohne jede Einschränkung. Wir haben in Deutschland eine Impflücke. Wir wissen das. Es kommen Krankheiten zurück, von denen wir gedacht haben, sie seien längst ausgerottet in Deutschland. Und dadurch, dass Menschen nachlässiger geworden sind, weil man eben nicht mehr konfrontiert wurde mit diesen Krankheiten in den letzten Jahrzehnten, ist diese Impflücke entstanden. Und vor diesem Hintergrund wird auch die Landesregierung, werde ich nicht müde, darauf hinzuweisen, wie wichtig und wie notwendig Impfungen sind, vor allem, wenn man wirklich mit einer einfachen Impfung nicht nur sich selbst schützt, sondern eben auch andere Menschen.
Herr Gack, führende Bundespolitiker wie Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey fordern jetzt eine Impfpflicht, insbesondere an Kitas und Schulen. Wie sehen Sie die Impfpflicht auch für Schleswig-Holstein?
Ich halte in Zweifel als letztes Mittel der Wahl eine Impfpflicht auch für durchaus angebracht, insbesondere bei Masern, weil es nicht nur darum geht, das eigene Kind zu schützen, sondern es geht eben auch darum, andere zu schützen. Und wir reden hier auch über Kinder, die aufgrund ihrer Gesundheitssituation im Zweifel nicht geimpft werden können. Die gibt es ja. Und solche Kinder schützt man natürlich, indem alle anderen Kinder, die sich impfen lassen können, indem die auch wirklich geimpft sind. Also ich halte es sehr wohl für eine richtige Debatte, die aufgrund zahlreicher Masernausbrüche in Deutschland in den vergangenen 2-3 Jahren erfolgt sind. Ich halte diese Debatte für dringend notwendig.
Herr Gack, Ihre rheinland-pfälzische Kollegin Sabine Betzing-Lichtentäler, die hat sich schon für eine Impfpflicht ausgesprochen. Wo liegt denn bei Ihnen die Latte, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt auch von Gesetzes wegen her handeln?
Ich bin sehr wohl der Meinung, dass wir in Deutschland, das müsste allerdings sinnvollerweise bundesweit geregelt werden, zu einer Impfpflicht zumindest für Masern kommen sollten.
Herr Gack, nun gibt es ja auch Impfgegner. Sie halten die Belastung durch die Impfe für Ihre Kinder zu hoch. Was würden Sie denen entgegnen?
Den wirklich überzeugten Impfgegnern, den empfehle ich, mit ihrem Hausarzt, so sie denn einen haben, mal ein ernstes Gespräch darüber zu führen, was in der Risikoabwägung eigentlich schwerer wiegt. Die Impfung mit möglichen Nebenwirkungen in einzelnen Fällen oder tatsächlich sich vor einer schweren Erkrankung zu schützen und damit auch etwas dazu beizutragen, andere Menschen zu schützen.
Also auch der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Gack, der spricht sich für eine Impfpflicht aus, vor allem gegen Masern. Frage an meine Gäste, Dr. Boris Friege vom Kreisgesundheitsamt Segeberg. Wie sehen Sie das? Sind Sie für eine Impfpflicht?
Also der aufmerksame Zuhörer hat ja auch gerade gehört, er sagte als letztes Mittel. Und ich halte das für eine ganz wesentliche Einschränkung, insbesondere auch als Appell an die politischen Entscheidungsträger zu prüfen, ist wirklich schon alles gemacht worden, um das als letztes Mittel anzusehen. Der Gedanke, warum eine Impfpflicht vielleicht angebracht sein könnte, lässt sich vielleicht so erklären. Es ist machbar. Wir reden von einer Erkrankung, die den Menschen betrifft, die wesentlich ist, die aber zum Beispiel nicht ein Reservoir im Tierreich hat, also wohin sich das Masernvirus zurückziehen kann. Es ist wirklich auf erkrankte Menschen beschränkt und kann sich auch nicht an der Umwelt halten. Es ist genetisch stabil, verändert sich nicht, anders als das Grippevirus oder das HI-Virus. Und deswegen kann man tatsächlich den Planeten von Masern befreien. Zurzeit gehen junge Menschen auf die Straße und setzen sich ein für den Planeten, wie er in 50 oder 40 Jahren sein soll. Der könnte auch masernfrei sein. Insofern, es ist machbar. Es ist nicht unrealistisch, man könnte es schaffen. Andererseits ist eine Impfpflicht etwas, was, ohne dass ich jetzt Psychologe bin, auf jeden Fall Widerstände hervorrufen kann und was auch Risiken bergen kann. Zum Beispiel ein zähneknirschendes Einlenken in die verpflichtete Impfung und dann eine zunehmende Nachlässigkeit in die dann freiwilligen Impfungen, die aber deswegen ja nicht unwichtig sind. Und insofern haben wir ein Dilemma zwischen der Machbarkeit einerseits, die naturwissenschaftlich gegeben ist, das ist Fakt, und der politischen Entscheidung, es auch zu machen, mit allen Fürs und Widers auf der anderen Seite.
Man könnte ja auch sagen, alle Impfungen, die die STIKO empfiehlt, machen wir wie in Frankreich, da sind 11 Impfungen Pflicht, machen wir in Deutschland auch alle zur Pflicht. Wie sehen Sie das?
Ganz persönlich glaube ich, dass wir noch ein bisschen Luft haben, um zu sagen, also die Impfpflicht ist das Maximum oder das Extrem, wenn man sagt, volle Kraft voraus. Ich denke, man hat noch andere Möglichkeiten. In den Vereinigten Staaten gibt es beispielsweise keine Impfpflicht, aber in gewisser Weise eine Auflage und eine Interessenkollision, die Schule zu besuchen. Indem man da sagt, keine Impfung, kein Schulbesuch, aber eben kein Impfzwang. Und das ist eine Sache, die wir so nicht haben, muss man sagen. Und deswegen waren wir gezwungen, natürlich fußend auf dem Infektionsschutzgesetz und mit der Rückhalt des Ministeriums, zum Beispiel unsere Maßnahmen an den beiden betroffenen Schulen durchzuführen, was wir übrigens auch nicht zum ersten Mal gemacht haben.
Herr Fekenscher, auch an Sie die Frage, Impfpflicht, ja oder nein?
Vielleicht später.
Jetzt noch nicht.
Ich sehe eher die Priorität im Bereich des Erklärens, der Aufklärung der Argumente. Und es gibt sicher Personen, die da nicht drauf ansprechbar sind. Und das ist aber ja auch ein gewisses Grundrecht der freien Meinung.
Und wenn Impfpflicht, dann nur für Masern oder dann für alles?
Die isolierte Masernimpfpflicht kommt mir ein bisschen unlogisch vor. Und aus den öffentlich empfohlenen Impfungen den Kern auszuwählen, wäre dann wahrscheinlich die vernünftigere Strategie. Und da halte ich schon für möglich, dass man vielleicht bei einzelnen dieser öffentlich empfohlenen Impfungen bezüglich einer Zwangssituation doch deutlich zurückhaltender sein sollte.
Und wie sehen Sie das? Es ist oft genannt als die Impfpflicht durch die Hintertür, dass man sagt, keinen Schulbesuch oder keinen Kindergartenbesuch ohne den Impfnachweis?
Es besteht ja eine Schulpflicht und deshalb ist es verfassungsrechtlich wahrscheinlich auch ein bisschen spannend. Umgekehrt, im Kindergarten kann der Betreiber selbst entscheiden, wen er zulässt. Und es gibt durchaus Kindergärten, die nur Leute reinlassen, die tatsächlich die Impfung nachweisen. Das ist völlig legitim und dazu braucht es gar keine rechtlichen Regelungen.
Ja, bei der Schule ist die Situation in den USA, da darf man seine Kinder zu Hause unterrichten. Dann müsste man darüber diskutieren, ob man das in Deutschland eben auch einführt, würde ich sagen, oder?
Das ist zumindest eine deutlich komplexere Rechtslage.
Also Impfpflicht, sehen wir schon, ist kein Thema, was man mal eben so in 2 Minuten abhandeln kann. Das ist auch nicht so einfach zu fordern, sondern das ist durchaus ein sehr komplexes Thema und dem Sie beide gegenüber auch schon ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt sind.
Wir sind auch keine Juristen, können das auch nicht so gut beurteilen.
Na, aber dafür sind Sie fachliche Experten und wenn Sie appellieren, man sollte es lieber auf dem Vernunftswege versuchen, dann ist das doch auch schon mal ein guter Hinweis. Unsere Zur-Sache-Sendung zum Thema Impfen, die neigt sich langsam dem Ende zu. Aber es gibt noch Fragen über Fragen, deshalb versuchen wir so viele wie möglich davon noch zu beantworten. Jenny Runzhagen aus Flensburg hat geschrieben, sie möchte gerne was wissen über den Zusammenhang von Impfungen und chronischen Krankheiten. Sie schreibt, bei ihr, sie ist in den 80er Jahren geimpft worden, ist kurz nach den ersten Impfungen sind Hautprobleme aufgetaucht und sie hat dann im Internet recherchiert und hat herausgefunden, dass das wohl damals kein Einzelfall war. Deswegen war sie bei ihren eigenen Kindern bei den Impfungen zurückhaltend. Sie hat ihre beiden Kinder um den ersten Geburtstag herum impfen lassen und auch nur das, was in dem Alter am wichtigsten ist, Tetanus, Diphtherie, Polio. Und sie sagt, wir mussten bei beiden Kindern, sie seien beide durch ihre Neurodermitis vorbelastet, nach wenigen Tagen eine deutliche Verschlechterung des Hautbildes beobachten. Die Haut, die vorher ein paar raue Stellen aufwies, zeigte jetzt gerötete, wunde und stark juckende Areale, ohne dass sich irgendwas im Nahrungsplan oder im sonstigen Umfeld geändert hätte. Plötzlich wurden einige Nahrungsmittel nicht mehr vertragen, die vorher kaum oder gar keine Hautreaktionen hervorgerufen hatten. Gibt es seriöse und repräsentative Studien über einen Zusammenhang unserer Impfungen mit der stark gestiegenen Zahl an chronisch kranken Kindern? Objektive Studien, bei denen sich keine Verbindung zu Herstellern von Impfseren feststellen lässt. Die Ergebnisse wären sicher interessant. Herr Fekenscher, an Sie die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Impfungen und chronischen Krankheiten?
Das ist insgesamt ein sehr spannendes Thema, ein extrem kontroverses Thema. Es gab in diesem Zusammenhang mal eine Veröffentlichung, dass Masernimpfung angeblich Ursache des Autismus sei, die ungeheuer großes Aufsehen erregt hat, anhand sehr, sehr weniger Einzelfälle, die da zusammengesucht waren. Es ist mittlerweile anhand von sehr, sehr großen Studien eindeutig widerlegt worden. Es ist aber sehr mühsam, entsprechende Hypothesen wissenschaftlich zu widerlegen, denn dafür sind dann extrem kostspielige große Studien notwendig. Bei der Neurodermitis, wie es vorhin genannt wurde, da kann ich mir schon vorstellen, dass Impfungen möglicherweise den aktuellen Zustand der Neurodermitis beeinflussen können, denn die Neurodermit des Patienten sind tatsächlich relativ empfindlich für sehr, sehr viele, auch nur sehr, sehr kleine Störfaktoren. Und da ist ja auch die familiäre Häufung ausgeprägt, auch der Neurodermitis überhaupt und möglicherweise eben auch der Neigung, eben auf eine Impfung zu reagieren. Aber ob das nun wirklich insgesamt anhaltend und schädlich ist, ist höchst fraglich. Ich würde davon ausgehen, dass es sich eher um kurzfristige Phänomene hier handelt.
Kann man denn überhaupt tatsächlich Impfschäden in Anführungsstrichen oder Impfreaktionen immer genau benennen? Sie haben gesagt, bei dieser Gehirnhautentzündung konnte man das, weil man dann sehen kann, durch welche Viren sie ausgelöst wurde. Und die Impfviren sind speziell, ich sag mal, gekennzeichnet. Aber bei so einer Hautreaktion, da kann man ja nicht einen Abstrich von der Haut nehmen und sieht dann, aha, da sind jetzt die Viren verantwortlich.
Aber wenn sowas auffällt, gehäuft auffällt, dann besteht ja eine Meldepflicht für Impfreaktionen, ist im Infektionsschutzgesetz auch festgelegt. Und das wird dann sehr minutiös überprüft, so wie Herr Dr. Frieges vorhin ja auch schon angesprochen hatte.
Ich habe ganz oft schon im Internet den Vorwurf gelesen, dass gar nicht gewollt ist, dass irgendwelche Impfreaktionen publik werden, weil dann möglicherweise das ganze Impfsystem zusammenbrechen würde. Können Sie diesen Vorwurf irgendwie entkräften?
Das ist da genauso wie bei allen Arzneimitteln. Man muss die Wirkungen von den Nebenwirkungen klar unterscheiden. Und natürlich kann jederzeit auch was Neues beobachtet werden, was die Sicht der Dinge verändert. Allerdings bei den meisten Impfstoffen, die im allgemeinen Betrieb sind, ist die Erfahrung schon sehr langfristig. Und je länger die Erfahrung besteht und je mehr Leute damit geimpft worden sind, ohne dass sich entsprechende weitere Nebenwirkungen gezeigt haben, desto weniger wahrscheinlich wird es auch, dass weitere derartige Beobachtungen gemacht werden können.
Herr Friege, wie wäre denn eigentlich der richtige Weg, wenn ich Nebenwirkungen vermeintliche bei mir beobachte? Wen spreche ich dann an?
Also erstens gehen Sie zu Ihrem Impfarzt und zeigen ihm und erklären ihm, was neu ist seit der Impfung. Und er wird dann ein Meldeformular ausfüllen, das kann er zum zuständigen Gesundheitsamt schicken oder auch direkt ins Paul-Ehrlich-Institut. Dort werden solche Signale gesammelt und ausgewertet und durchaus auch nochmal nachgefragt bei den Impfärzten und dann eine Bewertung ergeben. Es klang ja schon bei den einigen Fragen durch, dass Transparenz vermisst wird und auch die Frage ist, wo kann ich denn seriöse Informationen herbekommen? Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht diese Ergebnisse. Natürlich nicht mit Namen, aber ob Zusammenhänge nachgewiesen sind. Und auch der Impfarzt verfügt natürlich über die notwendigen Informationen zu den von Ihnen verimpften Mitteln vor der Impfung, beziehungsweise auch danach, um zu klären, passt das irgendwie zusammen. Andere Möglichkeiten sind seriöse Seiten, zum Beispiel das Landes Schleswig-Holstein. Da gibt es eine ganze sehr gut gemachte Impfseite mit Impfinformationen, Flyern, die man ohne Login oder andere Barrieren sich frei runterladen kann. Und da kommt man zu Informationen zu den Impfungen und zu Nutzen und Risiko.
Es gibt eine Seite, bin ich auf meine Recherche zugestoßen, Ärzte für eine unabhängige Impfentscheidung. Das sind Schulmediziner, die sich nicht als Impfgegner sehen, sondern die vor allem alternative Impfwege aufzeigen möchten für Eltern, die nicht nach der STIKO-Empfehlung impfen möchten. Kennen Sie die Seite und würden Sie die empfehlen an Sie beide, die Frage? Herr Friege, vielleicht machen Sie direkt weiter.
Ich kenne die Seite nicht. Und würde mich oder wir beziehen uns in unserer Impfberatung auf die öffentlichen Impfempfehlungen des Landes Schleswig-Holstein, die wiederum auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut liegen. Aber wie schon Professor Fekenscher sagte, es gibt durchaus auch ganz medizinische Gründe, um von diesen Empfehlungen abzuweichen. Nehmen wir zum Beispiel das Alter an bei der Masern-Mumps-Rötel-Impfung. Da ist eine frühzeitige Impfung, wie zum Zeitpunkt bei der Tetanus-Diphtherie-Polio, also oder der ganzen Sechsfachimpfung, einfach nicht sinnvoll. Es ist viel zu früh. Oder Schwangere. Auch da kann man einen lebenden Impfstoff gar nicht einsetzen. Und das weiß ein Impfarzt natürlich auch. Und dann muss man auch eine gewisse Flexibilität zeigen.
Herr Professor Fekenscher, an Sie die Frage. Kennen Sie die Seite und können Sie die empfehlen?
Auch ich kenne sie nicht, kann sie deshalb weder empfehlen noch davon abraten. Ich kann aber generell immer dazu raten, Fragestellungen zu diskutieren, zu hinterfragen und die Argumente abzuwägen. Und dann sind wir wieder bei der ursprünglichen Fragestellung, dass eben zur Impfung auch eine Impfberatung gehört.
Also durchaus auch das Gespräch mit dem Kinderarzt suchen und sich eben nicht mit den gelben Zetteln abspeisen lassen.
Die gelben Zettel können natürlich nützlich sein, aber je nach Person kann eben auch sein, dass man damit vielleicht die Situation überfordert und nicht jeder hat denselben Bildungsstand.
Zum Schluss noch eine ganz praktische Frage von Ilona Wangrichter aus Kiel. Sie schreibt, mein Sohn, jetzt erwachsen, 25, wurde damals als Kind nicht gegen alles geimpft. Es fehlt vermutlich die Masern- oder die Mumpsimpfung, da die Kinderärztin damals dies nicht befürwortete. Leider ist auch das U-Buch bzw. der Impfpass verloren gegangen. Kann er nun einfach pauschal beides nachholen beim Hausarzt, auch ohne Impfpass? Welches ist wichtiger? Soll er sich nun als Erwachsener überhaupt noch gegen beides impfen lassen? Herr Fiege, an Sie die Frage.
Also, da kann man eine gute Antwort drauf geben. Das eine ist, für einen 25-Jährigen ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass die kinderärztlichen Aufzeichnungen noch verfügbar sind und dass man dann auch daraus rekonstruieren kann, welche Impfungen und wann erfolgt sind. Dann kann man entscheiden, welche Impflücken wirklich bei dem jungen Mann vorhanden sind und dann gezielt diese Impflücken schließen. Bei Masern, Mumps, Röteln wäre eine Impfung auch ausreichend. Das ist im Erwachsenenalter so.
Also das ist relativ einfach zu beheben. Und wenn der Schutz nicht gegeben ist, macht es aber auf jeden Fall Sinn, das nachzuholen.
Ganz unbedingt.
Beide ein kräftiges Nicken. Damit sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Ich finde, es waren zwei unglaublich spannende Stunden. Wir konnten viele Fragen beantworten. Ich glaube, wir konnten viele Mythen aufklären. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie da waren, dass Sie sich den vielen Fragen gestellt haben. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Sebastian Pazani und dem Sonntagabend. Wenn Sie die Sendung noch mal ganz in Ruhe nachhören wollen, dann können Sie das, den Podcast finden Sie im Internet auf ndr.de/sh. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend.
Zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Nur auf NDR 1 Welle Nord.